So, jetzt habe ich ein bisschen verfrüht zugemacht, jetzt gibt es wahrscheinlich gleich eine Unterbrechung. Ja, ich sage guten Morgen. Wenn wir uns den Weg vier vergangenen Vorlesungen noch einmal vor Augen führen, dann haben wir im Gefolge von einerseits Newton und Kant und andererseits dann Hegel sozusagen bislang eine doppelte zeittheoretische Linie durchs 19. Jahrhundert hindurchgezogen. Die eine von diesen beiden Linien verweist auf eine radikale Verprozesslichung der Wirklichkeit in der Form einer sinnhaften Geschichte, in der das aktuelle Begreifen dieses Sinnes letztlich in die Frage nach dem aktuellen Handlungssinn einer Gegenwart oder unseres eigenen Tuns in dieser Gegenwart umschlägt. Das heißt dann, wir treiben als geistige Wesen die philosophische und die politische Freiheit im Medium der historischen Wirklichkeit unserer selbst voran. Wir machen die Geschichte, deren Medium und Handlungspotenzial wir sind, und unter Umständen ist zur Beendigung der entfremdeten Verhältnisse die Revolution in dieser Geschichte die einzige sinnvolle historische Konsequenz. Dies war die eine Linie. Die Zeitlichkeit der Wirklichkeit radikalisiert sich in Form einer Geschichte des Handelns. Die zweite Linie verweist auf eine radikale Verprozesslichung der Wirklichkeit in einer ganz anderen Form. Der Form einer mehr oder weniger sinnfrei operierenden Evolution, in der nicht das Ziel oder der Sinn von Begriffen oder Handlungen, sondern allein deren faktisches Ergebnis, konkret die faktische Existenz und Fortexistenz der Art, zählt, sowie mittelbar der Individuen, in denen die Art sich sozusagen Exemplar für Exemplar reproduziert. Aus der Sicht der Evolution steckt in der Zeit nicht der immanente Geist, sondern eine Art immanenter Natur. Zeittheoretisch schließt die Evolutionslehre daher nicht an Modelle des historischen oder kulturellen oder kommunikativen Sinns, sondern an das Modell der objektiven Naturgeschichte und damit zunächst einmal in gewisser Weise auch an diese vergleichsweise einfache newtonsche Vorstellung von der Zeit als Dauer. Im raumzeitlichen Container der Natur entwickeln sich dann objektiv datierbar sozusagen die Lebewesen. Freilich enthält auch diese Evolutionslogik, das hatte ich beim letzten Mal versucht zu zeigen, ein prozessphilosophisches Moment. So ganz und gar physikalisch ist das Modell einer autonomen Evolution des Lebendigen nämlich nicht. Die Thermodynamik beispielsweise zwingt die Physik zu einer eigentümlichen Naturgeschichte des Universums, die auf eine allmähliche Dissipation aller Energie hinausläuft, also auf die allmähliche Angleichung der Energieunterschiede und die Transformation aller Stoffe und Körper in Wärme. Diesen rein physikalisch gewonnenen Gesetz der Entropie steht dieser andere Sachverhalt, dieser biologische Sachverhalt einer Evolution des Lebendigen in gewisser Weise entgegen. Einer Evolution, in der sich ja komplexe Ordnung nicht etwa verflüchtigt oder auf gleiche Niveaus von Wärme hin tendiert in ihrer Entwicklung, sondern im Gegenteil, indem die Ordnung permanent mehr oder weniger verlustlos sich reproduzieren kann oder indem vielleicht sogar neckentropisch permanent neue Komplexität aufgebaut wird. Durch diesen Zuschnitt des Evolutionsparadigmas ist es eben an bestimmten Punkten geradezu nicht physikalisch oder vielleicht sogar antiphysikalisch, was mit Darwin sozusagen unter den Großvorzeichen von Natur und Naturwissenschaft auch wiederum neu in diese naturwissenschaftlichen Modellierungen hineinkommt. Als Eigenlogik für das Entwicklungs- und Prozessphänomen Leben steht die biologische Evolution also im Rahmen des naturwissenschaftlichen Denkens durchaus für eine besondere und neue Form von Zeitdauervorstellung der Natur. Ich hatte dann letztes Mal angedeutet, dass diese besondere Zeitlichkeit, also wie gesagt, zunächst mal in einem etwas schwiemeligen, konkurrierenden Verhältnis zu den physikalischen oder auch chemischen Prozess- und Zeitmodellen steht und dass es mittelfristig dann gleichwohl möglich ist, dass die Naturwissenschaft diese Frage nach der biologischen Zeit sozusagen mit integriert in ein insgesamt einer naturwissenschaftlichen Kosmologie. Zeit der Physik und biologische Entwicklungszeit werden sozusagen passend gemacht. Und diese Frage nach der Neckentropie oder die Idee, dass der Aufbau von Ordnung und das Leben sozusagen das Gegenstück sind, dass die Wirkung der physikalischen Entropie geradezu aufzuheben vermag, das hatte Schrödinger ja zum Beispiel skizziert. Also physikalische und biologische Zeit sind in gewisser Weise durch Anstrengungen aller beteiligten Disziplinen und auch durch philosophische Arbeit in den Zwischenfeldern passend geworden im Laufe des 20. Jahrhunderts, zumal der Lebensbegriff spielt eine große Rolle, um diese Brückenbildung zu leisten. Mit der Frage nach der Geschichte und der Passung von Evolution einerseits und Geschichte andererseits verhält es sich etwas anders. Die Vorstellung von der Evolutionszeit als nicht sinnhafter Zeitnatur bleibt eine Vorstellung, in der sich Zeit eben gerade nicht von innen her, gleichsam als der Erfahrung immanent und von der Seite ihrer Sinnhaftigkeit her erschließbar, denken lässt, sondern nur nach wie vor von außen her, als objektive Zeit und als an Raum Zeitparameter und nicht an erzählte Zeit oder an Geschichtszeitbegriffe gebunden. Es bleibt also eine Unvereinbarkeit in gewisser Weise dieser historischen, sinnorientierten Innenperspektive, Stichwort Erzählung, Stichwort ja vielleicht Geist Hegelschen Sinns auf der einen Seite und der Evolution in dieser ja letztlich an Raumzeitparameter geknüpften Lebenslogik auf der anderen Seite. Das unabhängig von der Spannung zwischen Physik und Biologie auf der einen Seite und Geschichte auf der anderen Seite, die Objektivität, namentlich der physikalischen Zeitbegrifflichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Kopenhagener Deutung des Welle-Teilchen-Problems und mit der Relativitätstheorie Einsteins, eine Art Schlag erhält, das hatte ich am Ende der vergangenen Vorlesung dann sozusagen ergänzend noch nachgetragen. Dieser Schlag, der Einschnitt der relativistischen Physik, ist interessant, weil gerade Einstein zwar nicht unbedingt die Objektivität der physikalischen Zeit infrage stellt, aber eben die Absolutheit des Newtonschen Zeitmodells. Und das war bisher ja sozusagen als Grundierung relativ unbefragt, also relativ im 19. Jahrhundert immer mitgelaufen in den naturwissenschaftlichen Diskussionsfeldern. Die Absolutheit des Newtonschen Zeitmodells also wird durch diesen Schritt in den Relativismus ja, aus den Angeln gehoben, kann man sagen. Und die Annahme einer von der empirischen Objektivierung gänzlich losgelösten, rein mathematisch mit dem Raum gemeinsam sozusagen vor die Klammer aller konkreten Raumzeitverhältnisse gesetzten Dauer, naja, wird zumindest sozusagen zu einer provinziellen Logik innerhalb der Physik heruntergestuft. Sie wird nicht in dem Sinne entkräftet, aber eben relativiert. Wir sind nicht in der Zeit, in einer absoluten Dauer newtonschen Typs, sagt die relativistische Physik, sondern die physikalische Wissenschaft nimmt jeweils stets einen Bezugsrahmen in Anspruch, muss diesen in Anspruch nehmen, mit dem mit bestimmten Mitteln Gleichzeitigkeit dann regelrecht herstellbar ist, sodass innerhalb dieses Rahmens die Zeit dann gleichsam standardisiert genug vorliegt, um präzise Aussagen zu treffen. Im Universum jedoch sind relativ auf die sogenannten Inertialsysteme im Prinzip ganz verschiedene Perspektivierungen von Zeitdifferenzen möglich. Aus Newtons sozusagen absolutem und auch absolut vorgängigem Raum-Zeit-Container sind damit gleichsam lauter kleine eichungsrelative Schuhschachteln geworden, sagen wir mal. Konkret für uns sind also die Raumzeitverhältnisse unter Erdbedingungen die Schuhschachtel, in der wir stecken, die wir uns aber eben auch als Physiker sozusagen schuhschachtelhaft vorstellen müssen und nicht als großer, letztlich absoluter Umraum jeglicher Physik. Da die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Grenze darstellt, Sie sehen, auch in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie gibt es dann wieder so etwas wie ein absolutes, ist die Zeiterfahrung zum Beispiel von der Frage abhängig, wie schnell ich selbst mich bewege. Das ist eine Einsicht, die allerdings spekulativ dahingesagt bleiben muss, da solche Bewegungen, die sehr nah zum Beispiel dran sind an der Lichtgeschwindigkeit, nur theoretisch imaginiert werden können. Eigentlich liegt es in der Logik von Einsteins Theorie, dass nur eine hypothetische Bebilderung der allgemeinen Relativitätstheorie überhaupt erfolgen kann. Einstein hat wenig Aussagen über beobachtbare Aspekte von Welt neu beigetragen, was kein Manko ist, denn er hat eben insofern mit seinen Beispielen durchaus etwas bewirkt, als er ein Stück der Naivität der von ihm vorgefundenen klassischen Physik bezüglich der von dieser seit Newton als fix unterstellten eigenen Grundlagen eben wieder zu Bewusstsein bringen konnte. Einstein hat die Relativität der vor die Klammer gezogenen Vorstellung, die Zeit sei absolute Dauer, bildhaft vorgeführt und, das ist wahrscheinlich die eigentliche Leistung Einsteins, er hat das in derjenigen Formelsprache getan, die die Physik versteht. Er hat die Relativität der Grundunterstellung hinsichtlich des festen Zusammenhangs von Raum und Zeit nicht mittels irgendwelcher philosophischer Überlegungen, sondern mittels genuin physikalischer Theoriebildung konstruiert und damit sozusagen der Physik einen Freiraum zurückgewonnen. Vielleicht kann man auch sagen, einen philosophischen Raum zurückgewonnen in sozusagen den der Physik eigenen Begriff. Insofern hat er eben dann den keineswegs zwingenden Charakter bestimmter zeittheoretischer Vorfestlegungen der klassischen Physik aus der Physik selbst heraus dann rückgebaut oder der Physik neue Spielräume gegeben. Ja, gemessen in Kalenderjahren, also den Datierungen, den vierstelligen oder auch vierziffrigen inzwischen, haben wir uns mit den Überlegungen zum Evolutionismus, zur modellbedingten physikalischen Prognose eines kosmischen Wärmetodes, zur Idee, das biologische Leben könne als negentropische Kraft, Gegenkraft quasi das Entropiegesetz aufwiegen, sowie mit den Überlegungen zur relativistischen Physik bereits längst, Sie haben das gemerkt, aus dem 19. Jahrhundert herausbewegt. Darwin publizierte seinen Ursprung der Arten 1859. Ich habe dazu mal so einen kleinen Überblick gemacht, damit wir die relativen Verhältnisse insbesondere der Theorien zueinander nicht so ganz aus den Augen verlieren und das nicht sozusagen in so einem undatierten Aquarium stattfindet. 1959 publiziert Darwin den Ursprung der Arten, oben links. Und die Abstammung des Menschen um 1871. Helmholtz und Clausius errechnen Entropie und Wärmetod 1854 und 1863, direkt drunter. Mit Bohr und Schrödinger findet man dann in der Evolution von Leben oder aber Information 1932 beziehungsweise 1943 ein Gegengewicht zu Entropie und Wärmetod. Und Einstein formulierte die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie in den Jahren 1905 beziehungsweise 1916. Ich habe jetzt hier die Autoren etwas anders als normalerweise üblich, nicht mit Geburtsjahr und Todesjahr vermerkt. Das ist eigentlich philosophisch gesehen relativ ein relativ schräger Typ von Information. Das sind jetzt sozusagen die Publikationszeiten und die Zeit sozusagen der aktuellen Wirksamkeit der Texte. Also die Balken sind sozusagen die Arbeitsphasen der jeweiligen Autoren. So sehen Sie besser, wer zeitgleich mit wem an seiner Theorie sozusagen dran saß und wo auch vermutet werden kann, dass Rezeptionseffekte vielleicht mit im Spiel sind, jedenfalls im öffentlichen Raum in der Rezeption der Theorien, die ja sozusagen mehr oder weniger gar gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen dann in die öffentlichen Diskussionen kommen. Also Sie sehen, es liegt gar nicht so weit auseinander. Man muss eine ganze Menge sozusagen nacheinander mal auf so ein Tableau rückprojizieren, die man sich so im Kopf konstruiert, wenn man immer nur jetzt diese Linie nachverfolgt, die ich zunächst mal so als Linie skizziert habe. Hegel wäre jetzt natürlich noch ein Stückchen früher, aber 1831 oder 1831, das Ende der Arbeit von Hegel und seinem Todesjahr, ist auch nicht lang vor 1844, also gerade mal 13, 14 Jahre. Was Sie auch sehen, die Themen der naturwissenschaftlich-evolutionistisch ausgerichteten Variante des Prozessdenkens des 19. Jahrhunderts reichen unmittelbar hinein in die zentralen Problemstellungen des 20. Jahrhunderts. Auch die Diskussion um den Wärmetod beispielsweise und der Relativismus und dergleichen, da haben Sie dann parallel schon einen Heidegger, der arbeitet. Ich möchte jetzt den Strang, den wir in den letzten Sitzungen behandelt haben, der naturwissenschaftlich akzentuierten Theoriebildung verlassen. Und zu diesem Zweck auch noch einmal kalenderzeitlich nach rückwärts gehen. Denn so brauchbar vielleicht das Bild dieser zwei Stränge ist, es hat entschieden seine Grenzen und es gibt eine Fülle von wichtigen und sehr interessanten Parallelerscheinungen neben oder zwischen diesen beiden Strängen, Revolution, Evolution.
Noch eine Bemerkung zu der negativen Entropie. Also mir scheint die gar nicht so negativ zu sein, wenn man berücksichtigt, dass Arten auch aussterben. Ja, das heißt, eine Komplexität wird vernichtet. Und wenn man das Leben auf der Erde insgesamt betrachtet, ja, in ein paar hundert Millionen Jahren oder so, wird es vielleicht kein Leben auf der Erde mehr geben. Insofern ist diese ganze Komplexität dann auch wieder weg. Das heißt, die Entropie hat es wieder eingeholt. Also wenn man das so sieht, im ganz großen Rahmen bleibt von dieser Komplexität nichts übrig und wir gehen diesem Wärmetod entgegen.
So kann man es sehen. Also so wird es auch von vielen Physikern vertreten. Aber es gibt trotzdem lebhafte Debatten genau über die Frage. Also ob das mit dem Wärmetod so ist. Und es bleibt ja sozusagen, als selbst wenn es nur eine negentropische Phase wäre, in der Entwicklung des Kosmos trotzdem ein interessantes Phänomen. Dass es da sozusagen gegenläufige Phänomene gibt, in immerhin planetarischen Maßstab, die jetzt bis hin zur Klimaveränderung und so weiter, also auch im physikalischen Kosmos direkt kausal sind. Also kann man zweifellos so sehen, wie Sie sagen, aber genau an dem Punkt debattieren, also bis heute die verschiedenen Schulen miteinander. Und tatsächlich stehen die Modelle irgendwie in einem sozusagen frei flottierenden Verhältnis zueinander bis jetzt. Also die ökologische Diskussion hat das auch nochmal hochgespült. Die Frage nach klimatischen oder atmosphärischen Veränderungen und so.
Aber also das ist jetzt kein Einwand. Kosmologisch werden heutzutage auch Modelle, und zum Beispiel das Entstehen von Sternen und Galaxien, das ist negentropisch. Mhm. Ja. Also negentropisch heißt ja, Unordnung geht in Ordnung wieder. Ja, und das findet permanent im Weltall statt.
Ja, ist eine andere Schiene. In der Physik selber ist dieses einfache Entropiemodell verschiedentlich angegriffen worden, auch mit guten Gründen. Wobei man natürlich jetzt wieder sagen kann, was sind das für Modellierungen, die uns sozusagen diese Frage der Entstehung und des Vergehens von Sternen und so weiter auswerfen. Da kann man dann auch wieder dran rumdiskutieren. Also wie weit enthalten diese Modellierungen zum Beispiel Projektionen in Bezug auf Raum-Zeit-Verhältnisse, die im Grunde, naja, also jedenfalls die wir nicht angemessen relativieren können. Das sprengt sozusagen unsere Möglichkeiten. Spannendes Feld. Also ich will da jetzt auch gar nicht die Lage harmonisieren oder so ein eindeutiges Urteil hier vertreten. Ich wollte sozusagen so ein paar Grundkonstellationen, Konfliktlinien zeigen. Heute ist das in der etwas sozusagen kleinteiligere Diskussion überführt. Die Frage, wie man es damit hält. Ende des 19. Jahrhunderts waren aber das sozusagen Großtheorien oder Großszenarien, so kann man es vielleicht besser ausdrücken, die recht massiv einander gegenüberstanden. Und natürlich die Sinnfrage, die Zukunftsfrage und so spricht da mit, auch wenn sich da ganz ruhig nur Naturwissenschaftler unterhalten. Ja, wäre auch mal ein schönes Thema noch für sozusagen besonders Veranstaltungen. Ich breche das trotzdem ab. Also, es gibt, wenn wir die beiden Stränge Revolution und Evolution jetzt mal verblassen lassen, noch eine ganze Menge von weiteren markanten philosophischen Theorien, die sich keineswegs ohne weiteres auf die eine oder die andere Seite des bisher skizzierten Zeitdenkens schlagen lassen. Dabei sind diese ganz anderen Modelle aber selbst durchaus anspruchsvoll angelegt. Sie operieren auf der Höhe dieser skizzierten doppelten Herausforderung, die über dem 19. Jahrhundert quasi als Großvorzeichen steht, einerseits der Transzendentalphilosophie Kants und andererseits der prozessphilosophischen Historisierung und Konkretisierung des Denkens nach Hegel. Also diese bisher noch gar nicht erwähnten Theorien sind sozusagen nicht irgendwie weniger aufmerksam oder weiträumig, was den Sinn für die philosophischen Herausforderungen ihrer Zeit angeht. Diese Theorien haben ebenfalls einen scharfen Sinn für die politischen, die technischen und die naturwissenschaftlichen Neuerungen der sich schnell verändernden Gegenwart, in denen sie selbst entstehen. Zu nennen wären da Namen wie Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard oder auch der Name des genialen Historikers und Hermeneutikers, also Verstehenswissenschaftlers Wilhelm Dilthey. Alles Autoren, deren philosophische Perspektive auf Zeit ich hier dennoch nicht behandelt werde. Nicht, weil diese Autoren langweilig wären oder, wie man so schön sagt, zweitrangig, sondern einfach, weil es hier halt diesen Zwang zur Beschränkung gibt. Ich hatte dazu ja in der Erstvorlesung auch was gesagt. Auf vier andere Zeittheorien des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts möchte ich aber eingehen. Und diese sind alle vier nicht nur interessant, sondern sie sind jeweils für sich, wiewohl sie reagieren auf dieselbe, ich sage mal bereits radikal moderne philosophische und realhistorische Grundierung, sie sind auf eine geradezu dramatische Weise verschieden, diese vier. Und das macht es jetzt vielleicht auch interessant, sie sozusagen kontrastiv nebeneinander zu stellen. Ich werde auch noch versuchen, mit den Bezügen so das eine oder andere an Bemerkung zu machen, aber jetzt zunächst mal sozusagen, ja, sehen wir sie uns an unter dem Gesichtspunkt ihrer Verschiedenheit. Die vier Zeittheorien, die ich meine, sind verbunden mit den Namen Nietzsche, hier unten jetzt, Freud, Husserl und Heidegger. Ich möchte Ihnen alle diese vier zumindest im Aufriss darstellen. Wir befinden uns ja jetzt erst knapp jenseits der Hälfte des Pensums dieser Vorlesung. Also sollten wir jeweils für eine mindestens kurze Inspektion dieser vier sozusagen Großplaneten der Philosophie durchaus die Muße nehmen, bevor ich dann hinterher und wahrscheinlich kürzer auf weiteres zu sprechen komme. Also Bergson, der Name steht da, wäre auch noch so ein wichtiger Name und ich hoffe, dass ich dazu noch auch was sagen kann. Aber zunächst mal diese vier. Wie schon in Sachen Newton, Kant, Hegel, Marx, Darwin, Einstein und den vielen weggelassenen anderen, werde ich freilich jetzt versuchen, zügig voranzugehen und bitte Sie weiterhin mit dem Gefühl der Lücken und der offenen Fragen zu leben, das dabei wahrscheinlich dann entstehen wird. War das eine Wortmeldung? Alles klar. Ja, das als Vorbemerkung, also weiterhin lückenhaft, nehmen Sie das nicht als irgendwie flächendeckende Kartierung der interessanten Überlegungen der fraglichen Zeit. Mit dieser Vorbemerkung Sprung zu Friedrich Nietzsche. Also, naja, ich lasse es jetzt gerade nochmal an. Hier eine relativ kurze, sagen wir mal, kurz 80. In vielen stellt das Werk Nietzsches das abenteuerlichste und in seinen Konsequenzen verstörendste Denken überhaupt im 19. Jahrhundert dar. Nicht wenige würden wahrscheinlich sagen, für das 19. und auch für das 20. und das Beginn der 21. Jahrhundert hat Nietzsche so etwas wie ein Feuer entfacht, das nicht mehr zu löschen ist. Ein Feuer, in dem jeder einfache Wahrheitsglaube, auch jeder naive Glaube der Philosophie an ihre eigenen Gegenstände, an ihre eigenen begrifflichen Mittel, vielleicht auch der Glaube überhaupt an den Sinn des Unternehmens Philosophie, verglühen muss. Man kann diesen Nietzsche, dieses eigentümliche Phänomen auf vielerlei Weise lesen. Als Wissenschaftskritiker, als Kulturpessimisten, als großen Zerstörer, als Programmatiker eines neuen Zeitalters und Verkünder des Übermenschen. Eines Übermenschen, anstößige Vokabel, der alle Bindungen an die verkrümmte europäische Rationalität abschütteln kann. Man kann Nietzsche auch lesen, jetzt disziplinär gesprochen, sowohl als Sprachphilosophen als auch als Altphilologen. Er ist uns, wenn Sie sich erinnern, in der Vorlesung im letzten Semester als Interpret und Kommentator Heraklits begegnet, also tatsächlich als Altphilosoph. Man kann ihn lesen als Religionsphilosophen und Kritiker der Religion. Und ebenso gut als Psychologen, als Physiologen und sogar, wenn man will, als Physiker. Wenngleich als Physiker einer ganz neuen und auch entschieden eigenartigen Form von Physik, nämlich einer Physik der Kräfte und der Macht. Einer Physik der sogenannten Machtquanten, wie es in seinen späten Fragmenten heißt. Man könnte ebenso sagen, Nietzsche sei ein Philosoph der Kunst und der dionysischen Ekstase, wie man auch ebenso berechtigterweise sagen könnte, sein Werk sei eine einzige lebenslange strenge Übung und eigentlich eine Art Askese, sodass Nietzsche eher ein Asket des Gedankens als ein schwelgerischer, emphatischer Künstler gewesen wäre. Der Name Nietzsche benennt also ein Bündel von widersprüchlichen Facetten. Diese Einsicht bedeutet aber nicht etwa, dass man bei Nietzsche nun eben alles und nichts finden kann und dass sein Werk so etwas sei wie ein bloßes Sammelsurium, ein bloßes Gedankenfeuerwerk oder ohne irgendwelche inneren Zusammenhalt oder jedenfalls mit mäßigem inneren Zusammenhalt, allenfalls assoziativem inneren Zusammenhalt. Das wird zwar, also wie es zu Nietzsche gibt es sozusagen jede Meinung, das wird zwar auch in der Literatur vertreten, man kann ihn auch so lesen, er wird so gelesen, ich denke aber, das ist mitnichten der Fall. Man verschenkt etwas, wenn man Nietzsche als unsystematischen, assoziativen Gedankensammler interpretiert. Man kann und sollte Nietzsche viel mehr lesen als einen zwar kühnen und auch fragmentarisch arbeitenden, aber darin eben doch keineswegs unpräzisen oder inkonsequenten oder beliebigen Denker. Zweifellos aber ist für die Arbeitsweise Nietzsches typisch, dass es wichtige Gelenkstücke seines Denkens gibt, die er gleichwohl fast beiläufig und an verstreuten Punkten nur behandelt. Und dann an diesen Punkten prompt in extrem dichten, schwierigen Formulierungen. Und was Nietzsches Zeitdenken angeht, also ein möglicherweise neues Denken der Zeit, finden wir bei Nietzsche genau diese Form, diese Theorieform vor. Es wird eine sozusagen spannende, eigene, neue Zeittheorie angefasst. Es werden Linien ausgezogen, aber das Ganze wird mehr skizziert als systematisch entfaltet. Wenn ich die Zeittheorie Nietzsches Ihnen jetzt also vorzustellen versuche, so hat mein Versuch der Zusammenfassung zwangsläufig ebenfalls etwas von einer Skizze. Und Sie werden merken, die Texte Nietzsches selber, die ich zitiere und auf die ich rekurriere, arbeiten auch sozusagen mit literarischen Stilmitteln. Also wir haben von vornherein eine skizzenhafte Verfassung dieser Nietzschen-Zeittheorie. Dennoch denke ich, es lässt sich über Nietzsches Herangehen an die Frage nach der Zeit einiges so klar sagen, dass es immerhin deutlich wird, wie anders als alle bisher behandelten Philosophien dieser unzeitgemäße Denker Nietzsche in seinen eigenen Worten und in seiner eigenen Perspektivierung Zeitprobleme denkt. Unzeitgemäße Betrachtung, unzeitgemäß, das enthält schon den Bezug zur Zeit. So hat Nietzsche bekanntlich selbst eine Folge, also unzeitgemäße Betrachtung, von frühen Publikationen genannt. Sie können daran schon sehen, was in der Tat bei Nietzsche trotz Hegel, trotz Marx, Engels, trotz Darwin, was er alles kannte, keine große Rolle mehr spielt, nämlich die Idee einer Geschichte als einer einheitlichen, durchgehenden und in welchem Sinne auch immer vorangehenden, fortschreitenden Entwicklung. Die Unzeitgemäßheit spielt ja mit der Idee des Anachronismus, also mit einem zur historischen Zeit sich sozusagen von vornherein in einen schrägen oder seitlichen, lückennutzenden Verhältnis zu befinden. Obwohl Nietzsche, wie gesagt, Altphilologe war und leidenschaftlich historische, namentlich griechischsprachige Quellen las, verliert die Geschichte bei ihm ihre Eindeutigkeit. Diese Eindeutigkeit, die eigentlich fürs 19. Jahrhundert typisch ist. Wie gesagt, bei Hegel, bei Marx, Engels, bei Darwin und so weiter, eigentlich die klare Grundierung. Die Geschichte verliert ihren klaren Sinn und sie verliert, ich sage das, nenne das mal, ihre wirklichkeitsprägende Seriosität. Nietzsches Verhältnis zur Geschichte ist ambivalent. Geschichte ist Schicksal. Sie ist nicht etwa nicht existent oder dergleichen, sie hat uns. Insofern hat sie auch Realität. Aber im Großmaßstab wie im Kleinen ist sie ein Raum oder ein Feld, den oder das wir nur in Form zumeist falscher Legenden kennen und auch greifbar haben. Es gibt keine historische Wahrheit. Insofern wäre eine wirkliche Geschichte im Sinne Nietzsches eine, die endlich aufhören würde, Pseudo-Wahrheiten zu konstruieren. Eine Geschichte, die tatsächlich ihrer Gegenwart entspräche und die eigentlich erst noch geschrieben werden muss. Wer aber könnte diese Aufgabe, nicht die wahre, sondern die wirkliche Geschichte schreiben, und also suchen und schreiben, übernehmen? Und warum sollte man das tun? Und begrifflich gefragt jetzt, warum, in welchem Sinne wirklich anstelle von wahr? Zum Punkt wahr. Europa, so Nietzsche, kultiviert die Wahrheit und hat Institutionen hervorgebracht, die das Wahre systematisch produzieren, konservieren und als Lehre pflegen. Namentlich die Wissenschaft ist eine solche Institution. Sie suggeriert, die Wissenschaft, es gäbe eine scharfe Differenz zwischen wahr und unwahr, zwischen Wahrheit und Lüge. Die Wissenschaft kultiviert den Begriff und sie verdeckt zugunsten eines Selbstbetrugs, den die europäische Tradition heute geradezu im Großmaßstab verkörpert aus Nietzsches Sicht, dass es sich eigentlich viel komplizierter verhält, als dass man zwischen wahr und unwahr so klar trennen könnte. Die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen wahr und unwahr, ist gar nicht trennscharf. Wir konstruieren uns diese Grenze herbei und die Wissenschaft ist sozusagen die Expertenhochburg, in der dieses Herbeikonstruieren der Grenze zwischen wahr und unwahr zu Hause ist. Unterhalb dieser Grenze aber erstreckt sich eine viel schwierigere und bedrohlichere Welt als diejenige von wahr und falsch. nämlich eine Welt von fließenden Übergängen. Das ist die Perspektive Nietzsches. Die fließenden Übergänge unterhalb oder oberhalb oder außerhalb, wie auch immer, dieses Konstrukts der Trennung von wahr und falsch. In dieser Welt der fließenden Übergänge ist nun nicht etwa alles Illusion. Wie gesagt, diese Welt existiert und sie ist real, sehr real sogar. Aber in dieser Welt ist alles mehr oder weniger scheinhaft. Jeder Glaube an feste Wahrheiten, auch an vorläufige oder dialektische oder spekulative Wahrheit, ist verfehlt. Denn es scheint nur alles mehr oder weniger wahr und vielleicht auch mehr oder weniger wirklich zu sein. Wohlgemerkt also nicht illusionär, was ja hieße eigentlich falsch oder auch nicht da oder dergleichen. Das wäre ja schon wieder ein Modell, das sozusagen auf die Differenz von wahr-falsch zurückgreift. Also nicht illusionär und deswegen falsch ist die wirkliche Welt, sondern sie ist scheinhaft. Und zwar scheinhaft in dem Sinne, dass sie nicht eigentlich sicher ist. Es gibt nur Formen von Anschein. Sie ist nicht sicher und deswegen kann man in dieser Welt sozusagen nichts aus dem Schein in die Wahrheit bringen. Genauso wenig ist es eine Illusion, etwas aus dem Schein ins definitiv Unwahre hinein zu erklären. Diese erste Einsicht des scheinhaften Charakters der Welt steht gleichsam in allen vier Ecken von Nietzsches Denken. Man muss akzeptieren, dass die Rede von der Wahrheit nur überdeckt, dass die Welt und auch unsere Begriffe eingetaucht sind in Spiele von mehr oder weniger Schein. Das ist diese erste Grundannahme. Mehr oder weniger, daran merken Sie schon, die Welt des Scheins ist sozusagen nicht eine einzige Suppe aus einem einzigen homogenen, scheinhaften Etwas, sondern darin kann es dann mehr oder weniger Schein geben. Es gibt graduelle Unterschiede und die machen in der Tat das Wirklichkeitsrelief unserer Welt aus. Aber die graduellen Unterschiede von mehr oder weniger Schein sind eben etwas ganz anderes als die scharfe Trennung wahr oder falsch. Auch das Werden, von dem die Prozessphilosophien reden, und mit diesem Prozessdenken hält es Nietzsche im Prinzip, ist nicht zu denken als das Werden von etwas. Also hat das Werden keine Richtung und es gibt kein Allgemeines, zu dem es hinführt. Wiewohl das Werden eben deshalb auch nicht endgültig als Täuschung entlarvt werden könnte. Es gibt auch keinen Maßstab, von wo aus ich sagen könnte, der Prozess des Werdens, der Prozesscharakter der Welt läuft sozusagen auf ein großes Täuschungsmanöver hinaus. Auch dafür bräuchte man ja wieder einen objektiven Punkt, an dem sozusagen etwas wie Falsch oder Täuschung endgültig entlarvt werden könnte. Noch die Behauptung, das Werden sei eine einzige gigantische Täuschung, ist, so Nietzsche, das ist auch seine Kritik an Schopenhauer, im Grunde auch nur wieder eine nihilistische Spielart des Denkens der Wahrheit. Wenn man behauptet, das Werden sei sozusagen ein täuschungshafter Prozess, dann rettet man sich in so etwas wie eine Art festen Unglauben an die Welt. Und auch das wäre nur eine Art Ausflucht. Man muss das Werden radikal bejahen können, ohne ihm einen Sinn zu unterschieben. Auch keinen negativen Sinn. Das ist der Einsatzpunkt Nietzsches. Nur dann, Zitat, begreift man, dass mit dem Werden nichts erzielt, nichts erreicht wird. Nur scheinbar gibt es also in dieser Welt, die ein Spiel des Scheins ist, irgendwo Anhaltspunkte und nur scheinbar gibt es dann übrigens auch diese Instanzen wie Menschheit oder Subjekt einer Geschichte. Es gibt sie nicht, aber es gibt sie nur mit einem gewissen sozusagen Anschein, der ihnen ihre Wirklichkeitsplausibilität gibt. Dazu ein Zitat denken Sie nochmal ein Stückchen zurück an Hegel oder an Marx, dann ermessen Sie, wie groß der Abstand ist zu dem, wie Nietzsche die Frage nach dem Subjekt der Geschichte beantwortet. Zitat: Dass die Menschheit eine Gesamtaufgabe zu lösen habe, dass sie als Ganzes irgendeinem Ziel entgegenlaufe. Diese sehr unklare und willkürliche Vorstellung ist noch sehr jung. Vielleicht wird man sie wieder los, bevor sie eine fixe Idee wird. Sie ist kein Ganzes, diese Menschheit. Sie ist eine unlösbare Vielheit von aufsteigenden und niedersteigenden Lebensprozessen. Sie hat nicht eine Jugend und darauf eine Reife und endlich ein Alter. Nämlich diese Schichten liegen durcheinander und übereinander. Unzeitgemäß, anachronistisch. Und in einigen Jahrtausenden kann es immer noch jüngere Typen Menschen geben, als wir sie heute nachweisen können. Die Dekadenz einerseits, es kann auch einerseits in einigen Jahrtausend jüngere Menschen geben, als wir sie heute nachweisen können. Die Dekadenz andererseits gehört auch zu allen Epochen der Menschheit. Überall gibt es Auswurf und Verfallstoffe. Es ist ein Lebensprozess selbst. Das Ausscheiden des Niedergangs und Abfallsgebilde. Zitat Ende von Nietzsche. Also Sie sehen, was für starke Metaphern bemüht werden, um diese Idee einer Geschichte als irgendwie ja, von einer Gesamtbewegung getragenen oder von klar wahrnehmbaren Akteuren durchsetzten Einheit zu perforieren und zu durchbrechen. Auch mit provozierenden Vokabeln. Niedergang, Abfallsgebilde, Verfallsstoff und so weiter. Das Spiel des Scheins nun ist weder unverbindlich noch beliebig. In der Bemühung um Wahrheit, wie in anderen Lebensprozessen, Sie haben gehört, dass Nietzsche hier durchaus stofflich denkt. Also dieses Zitat nochmal, Sprung zurück, Verfallsstoffe und so weiter. Nietzsche hat offenbar eine materialistische, stoffliche Vorstellung von Geschichte. Sie ist nur weniger geschichtsmaterialistisch in Begriffen der Tat oder dergleichen gefasst. Oder der Aneignung von ökonomischen Gütern, wie vielleicht bei Marx und Engels, sondern eben stärker in physiologischen Kategorien. In diesem Zitat, auch mit Darwinismus hat das zunächst mal wenig zu tun. Es sind stärker physiologische Kategorien, die verwendet werden, mit den Dimensionen Auswurf, Ausscheidung und so weiter. Ja, also weder unverbindlich noch beliebig. In allen wirklichkeitsstiftenden Bemühungen des Menschen steckt nämlich ein Wille zur Macht, wie Nietzsche das nennt. Das heißt, dieses Spiel des Scheins ist nicht einfach eine Art sozusagen entspanntes Kaleidoskop oder dergleichen, sondern es ist innerlich aufgeladen, energetisch aufgeladen. Nietzsche nennt das Wille zur Macht. Das Spiel des Scheins ist deswegen nicht beliebig, weil es da in diesem Spiel, wie in allen Spielen, latent eine Kampfzone gibt. Freilich keine Kampfzone, in der einfach Absichten oder bestimmte Machtansprüche von Menschen aufeinandertreffen oder etwas in dieser Art, sondern mit diesem Willen zur Macht, eine eigentümliche, auch wieder eigentlich metaphorische Formulierung, mit diesem Willen zur Macht verhält es sich, wenn man Nietzsches fragmentarisch vorliegende Äußerung zu dem Thema ansieht, erheblich komplizierter. Der Wille zur Macht wirkt quasi durch uns hindurch. Es sind nicht unsere expliziten Machtansprüche oder dergleichen. Der Wille zur Macht kann uns auch foppen. Etwa wenn wir an Gott glauben oder an die Metaphysik, wenn wir in der Wissenschaft nach Wahrheit streben oder wenn wir uns auf moralische Werte beziehen, die wir richtig und selbstverständlich finden. Noch einmal, Nietzsche sagt auch mit solchen Überlegungen nicht, die Religion, die Metaphysik, die Wissenschaft oder die Moral seien falsch. Zu sagen, sie seien falsch, würde ja nur wieder eine Wahrheit behaupten und einen Willen zur Wahrheit huldigen. der dann aber nur verschleiern würde, wie hart die Welt tatsächlich ist. Religion, Metaphysik, Wissenschaft und Moral sind nicht falsch, aber sie sind sozusagen im Namen des Willens zur Macht scheinhaft organisiert. Das ist Nietzsches Perspektive. Nichts an ihnen, an diesen Institutionen auch, ist damit notwendig. Und eben, dass wir dennoch an sie glauben, obwohl nichts an ihnen notwendig ist, das zeigt wiederum schon wieder, dass es Machtstrukturen geben muss. Eine Logik von Machtprozessen oder besser eine Physik von Machtprozessen, die uns eben an diesem Glauben an Wahrheit beispielsweise oder an Gott und dergleichen festhalten lassen. Und das wiederum von unserer Seite aus mit Macht festhalten lassen. Dabei ist die Macht nicht nur eine, jetzt im historischen Maßstab, der wir ausgeliefert sind, die uns quasi unterdrücken würde oder dergleichen, sondern es ist ein allgemeiner Prozesscharakter, der immer auch in unseren eigenen Strebungen mit im Spiel ist. Was nicht heißt, dass wir es immer bewusst wissen oder uns nicht im Irrtum befinden können über die Machtdynamik, in der wir uns gerade befinden, selbst wenn wir glauben, dass wir uns hier sozusagen, dass wir uns auseinandersetzen oder so. In diesem Sinne ist auch das Festhalten an der Rede von wahr und falsch Anzeichen einer subtilen Ökonomie der Macht, sozusagen. Es ist in gewisser Weise eine verstellende Logik, die da in Anschlag gebracht wird, aber es hat für diejenigen, die sich dieser Logik bedienen, durchaus Machteffekte, sich der Erzeugung von Wahrheiten oder von Wahrheitswirkungen beispielsweise als Mittel zu bedienen. Und es kann auch sogar subtile Machteffekte haben, sich selbst überreden zu lassen, sich dem Glauben an die Wahrheit zu überlassen und sich am besten erst gar nicht dadurch zu verunsichern, dass diese Wahrheit, die wissenschaftliche beispielsweise oder die Wahrheit einer Religion, möglicherweise nur scheinhaft ist. Es gibt also eine Art, ja, so, sozusagen, naja, das ist jetzt ein ungeschützter Ausdruck, ich sage mal, Bequemlichkeit des Denkens, die darauf hinausläuft, sich sozusagen um der eigenen Machtökonomie willen auf die einfachen Lösungen einzulassen, die einfachen Schemata wie wahr und falsch und dergleichen, und die dieser komplexeren, schwerer auszuhaltenden Perspektive eines Spiels der unterschiedlichen Bewertungen und der unterschiedlichen Anscheine auszusetzen. Nietzsche selbst optiert gegen diesen Wert des Wahren, der in gewisser Weise auch ein Machtwert ist, auf dem der Erfolg bestimmter zentraler europäischer Institutionen voran der Wissenschaft beruht. Wahrheit gilt nicht als ein oberstes Wertmaß, noch weniger als oberste Macht. So schreibt er 1888, für sich selbst resümierend oder jedenfalls beinahe am Ende seines aktiven, schreibenden Lebens. Der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wechseln gilt ihm mehr. Also das wären so begriffliche Angebote als Gegenstück zum Willen zur Macht. Der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden und Wechseln. Der natürlich kein machtfreier Wille ist, der aber einen bestimmten Typ sozusagen von Wahrheitsmacht oder Wahr-Falsch-Macht ablehnt. Aus dieser Perspektive des Willens zum Schein ist es erkenntnistheoretisch wie geschichts- und wirklichkeitstheoretisch die Macht des Scheins, welche die Welt bewegen würde. Soweit zur Erkenntnistheorie und auch zu dem eigentümlichen Machtbegriff Nietzsches, großes Thema. Wir hatten dazu ja auch ein Seminar, also auch das nur so als Anriss oder Umriss. Ich kann das und will das jetzt nicht in den Mittelpunkt der Überlegungen rücken. Es ist jetzt so als Ausblick wichtig, aber es geht uns ja eigentlich um die Zeittheorien. Sie haben jedenfalls gemerkt, dass Nietzsche Macht nicht als etwas denkt, was Leute haben und dann einfach bewusst anwenden oder ausüben, weil sie damit bestimmte Absichten verfolgen. Macht ist vielmehr eine allgemeine Prozesslage, hineingeflochten in das, was wir Wirklichkeit nennen und beteiligt am Zustandekommen dessen, was wir Wirklichkeit nennen. Die Macht ist in das So-Sein der Welt und der Erfahrbarkeit dieser Welt eingelassen. Macht ist das, weswegen Dinge für uns als Dinge Gewicht haben. Dasjenige, was uns Relevanzen spürbar macht. Dasjenige, was alles zur Wahl und in Frage ziehen kann. Und dasjenige, was in unserem Entscheiden die entscheidende Rolle spielt. Und bekanntlich ist das, was uns in der Entscheidung entscheiden macht, ja nicht unbedingt das, was wir sozusagen denken können, sondern das, was mit im Spiel ist, aber als Latentes mithilfe der Gedanken schwer erreichbar. Macht ist Wirklichkeitsmacht, könnte man ganz allgemein sagen. Sie ist dasjenige, was den Dingen ihren Wirklichkeitswert verleiht. Das ist jetzt eine Formulierung von mir, ist nicht von Nietzsche. Aber wenn ich vorhin gesprochen habe von einem Relief, von mehr oder weniger wirklich, dann sind diese Werte mehr oder weniger wirklich so verteilt und nicht anders, weil eine bestimmte Machtstruktur so und nicht anders aussieht. Wirklichkeitsmacht und Freiheit wiederum sind bei Nietzsche, und das ist eine Ähnlichkeit zu Hegel, wie ja überhaupt mit dieser allgemeinen Prozesslage, der Wille zur Macht, sozusagen dem Geist vielleicht nicht ganz unverwandt ist, aber Wirklichkeitsmacht und Freiheit sind bei Nietzsche auch eng miteinander verbunden. In der Kraft des Philosophen beispielsweise, der den Nihilismus überwindet und dann vielleicht doch in der Lage ist, diese einfache Logik von wahr, falsch hinter sich zu lassen und den Scheincharakter des Wahren zu bejahen, oder auch im schöpferischen Rausch des Künstlers, hat der Wille zur Macht unter Umständen den echten Charakter eines Freiheitsschlages. Also die Macht kann sich auch aufgipfeln sozusagen, in gewisser Weise selbstreflexiv werden. Wenn man diesen Schein zu bejahen vermag, ist man in dieses Spiel des Scheins auf ganz andere Weise sozusagen auch im Sinne von Freiheitspotenzialen eingelassen, als wenn man den einfachen Schemata glaubt, wie wahr, falsch. Das ist so eigentlich der Einsatz, der Spieleinsatz sozusagen des nietzschischen Denkens. Freilich sieht Nietzsche, anders als Hegel, diese Durchbrüche, also wenn ich jetzt sage Freiheitsschlag oder was in der Art, der Rausch des Künstlers, die Kraft des philosophischen Gedankens jenseits des Nihilismus, diese Durchbrüche sieht Nietzsche als einsame, zukunftslose und sehr, sehr seltene Ereignisse, aus denen im strengen Sinne des Wortes nichts folgt. Es gibt also bei Nietzsche kein Miteinander, keinen gesellschaftlichen Fortschritt, keine politische Hoffnung und in diesem Sinne keinen Weltgeist. Nur ein kurzes, unaussprechliches, von außen betrachtet wahrscheinlich auf tragische Weise unverständlich wirkendes Fest. Auch hier also wieder keine Anklänge an Geschichtsphilosophie und auch keine Zeit der Geschichte. Nun sagte ich aber ein kurzes Fest, und damit kommen wir jetzt zum Punkt Zeit tatsächlich im nietzschischen Denken. Jenseits der Frage nach der geschichtlichen Dimension der Zeit, die Nietzsche nahezu zum Erlöschen bringt, scheint in dieser Idee des kurzen Festes beispielsweise die Frage nach der Lebenszeit auf, nach unserer gelebten und konkreten Zeiterfahrung, in der so etwas möglich sein könnte. Das ist die Ebene, die Nietzsche interessiert. Die konkrete Zeiterfahrung, die Lebenszeit oder jedenfalls nichts, was von der Lebenszeit abgelöst ist auf scientifische Weise. Und auf dieser Ebene entwirft Nietzsche nun in vielen Bildern ein radikal zugespitztes Bild. Die vermeintlich objektive Zeitmessung der Naturwissenschaft, wie auch die Uhrenzeit, die wir technisch handhaben können, das sind alles bloße Äußerlichkeiten. nicht falsch, aber eine bestimmte Form von äußerlichem Phänomen. Was zählt, ist die Eigengesetzlichkeit der gelebten und die Spanne der erinnerten und damit lebendig gehaltenen Zeit, in der wir uns befinden. Und das ist eine Zeit, die sich nur in Erfahrungsbegriffen fassen lässt. Zu einer Erfahrung kann die Uhr gehören, insofern kann die Uhr auch relevant sein, aber aus ihr lässt sich nichts abstrahieren, nichts Allgemeines, nichts Objektives und nichts sozusagen Wirklichkeitsprägendes, nicht mehr wirklichkeitsprägend als anderes. Diese Zeit, die sich nur in Erfahrungsbegriffe fassen lässt, ist aus Nietzsches Sicht keine, die den Charakter einer linearen Geraden hat. In diesem Sinne, Durchbrechung der selbstverständlichen, durchgehenden, glatten Zeitangebote objektivierender Art, finden Sie bei Nietzsche ein ganzes Feuerwerk von Lebenszeit, Erfahrungszeit oder gar schicksalszeithaften Einzelmotiven und Formen. Die Zeit zerfällt damit in Ereignisse, in Eindrücke, in Fragmente oder auch in Phasen oder Episoden, also in kleine Erzählungen. Diese Form der Episode wählt Nietzsche beispielsweise in seinem Buch, also sprach Zarathustra, als literarisches Darstellungsmittel. Im Mittelpunkt solcher ereigniszeitlichen und lebenszeitlichen Perspektiven steht für Nietzsche als eine ganz wichtige, zentrale Figur die Figur des Moments, des Augenblicks. Und dieser wird gerade nicht verstanden als ein physikalischer oder mathematischer Punkt, sondern er wird als etwas genommen, das aufklafft und das durchlebt werden muss, das irgendwie erfahren werden muss. Der Moment ist etwas, in dessen Vollzug sich etwas ereignet. Er ist weder neutral, noch ist er in der Art des mathematischen Zeitpunktes oder auch des Messpunktes der Physik ausdehnungslos, idealtypisch. Und er steht auch nicht als ein Moment unter gleichen anderen Momenten quasi in einer Reihe von Jetzt-Punkten. Potenziell sprengt der wirklich gelebte Augenblick vielmehr jegliches Maß, auch jegliche Annahme einer Reihe von Gleichen. Der wirklich gelebte Augenblick geht ins Extrem. Er bildet einen, jedenfalls potenziell, existenziellen Gipfel. Und zugleich ist dieser Moment doch von höchster Banalität. Jedes konventionelle Schicksals- oder Geschichtspathos, also wenn man so vom Ereignis redet, würde es ja nahelegen, lehnt Nietzsche nämlich ab. Klischees wie dasjenige von der historischen Stunde oder von der irgendwie schmetternden Bedeutung eines ganz bestimmten Moments überzieht er im Gegenteil mit Hohn und Spott. Dazu zitiere ich was. Freiheit, schreibt er, brüllt ihr alle am liebsten, aber ich verlernte den Glauben an große Ereignisse, sobald viel Gebrüll und Rauch um sie herum ist. Das sagt in diesem eigentümlichen Buch, also sprach Zarathustra, die fiktive Hauptfigur dieses Buches, der Zarathustra eben. Ich verlernte den Glauben an große Ereignisse, sobald viel Gebrüll und Rauch um sie herum ist. Und glaubt mir nur, Zarathustra weiter, Freund Höllenlärm, die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Also, klar erkennbarer Seitenhieb. Es geht nicht um den dramatisch sich aufgipfelnden Ereignischarakter eines Augenblicks, sondern möglicherweise um durchaus kleine, triviale, mikroskopische, alltägliche Phänomene. Und Nietzsche variiert die Motivik vor diesem Hintergrund vielfach. Er spielt mit dem Moment beispielsweise in der Figur einer Balance oder dem Moment als Schwelle, dem Moment der plötzlichen Einsicht oder auch mit dem Moment als quälendem Zustand, Zustand des Schmerzes, der Hoffnungslosigkeit. Zerrissen und sich verwandeln kann alles in einem Moment, umstürzen und sich entlarven aber auch. Beispielsweise die schale Gewissheit der bloß scheinbaren Veränderung hat Momentcharakter. Ebenso die heraufdämmernde Ahnung eines Betrugs oder der schneidende Sinn der Einsamkeit im Moment des Alleinseins. Das alles sind sozusagen Formen von hier und jetzt. Formen einer Zeit, die sich gleichsam in Zeitfacetten auflöst, wenn wir die Erfahrungssprache mobilisieren, die nötig ist, um zu beschreiben, was da passiert. Wollte man noch sagen, dass diese Moment- oder Augenblickszeittypen Momente der Dauer sind, dann kann man jedenfalls klar sagen, diese Momente oder Augenblicke werden nicht umgeben von einer sozusagen großen, absoluten Dauer im newtonschen Sinne. Eher schon haben wir es mit einer radikal bewegten und heterogenen und nicht eigentlich wirklich mehr im Singular ansprechbaren Zeitlichkeit zu tun, innerhalb derer sich punktuell Dauer findet. Einzelne, kleine Dauern, die sich auch überhaupt nicht ähneln müssen. So Inseln vielleicht. Und diese Inseln haben jeweils die Form einer leibhaftig erlebten, leibhaftig festgehaltenen und insofern auch nur erinnerbaren Erfahrung. Eigentlich aber ist Nietzsches Zeit nicht wirklich in Kategorien der Dauer gedacht, sondern auch da, wo es um den Moment geht oder um den Augenblick, am ehesten in Begriffen des Werdens, also in Prozessbegriffen. Wobei das Werden, hatte ich schon gesagt, eben nicht als Entwicklung gedacht wird, sondern allein als Wandel, sagen wir mal. Also ungerichtet und auch nicht gefeit davor, zu zerfallen in einzelne, nur partielle Abläufe oder Prozessstücke. Bezogen auf das Wie dieses Wandels gibt es keinerlei Sicherheiten, weder über die Richtung noch über ein Ziel. Das Werden ist, schöne Formulierung, das Werden ist wertgleich in jedem Augenblick. So heißt es in einer Nachlassnotiz aus den 1880er Jahren. Nietzsche meint das nun, das ist die wirkliche Pointe seiner Philosophie, in keiner Weise resignativ. Wirft man jeden Glauben an einen Wert der Zeit, an Ziele und Richtungen weg, dann verliert zwar die Welt ihren Sinn, aber in einen Nihilismus, in einen leeren Zustand gänzlich enttäuschter Ernüchterung muss man deshalb dennoch nicht fallen. Vielmehr tut sich, ein paradoxer, aber der für Nietzsche typische Gedanke, vielleicht gerade im sinnleeren, sozusagen im Auge des Augenblicks, so etwas wie eine ganz andere, ganz neue Haltung auf, eine Haltung, aus der dann auch eine neue, und ich sage mal in gewissem Sinne quasi zeitliche Dimension entspringt. Quasi zeitliches, sozusagen im Inneren dieser Momentfigur, im Inneren dieser Idee des Augenblicks. In Also sprach Zarathustra schildert Nietzsche in einem Abschnitt, der überschrieben ist Mittags, wie seine Hauptfigur Zarathustra sich unterwegs, er wandert irgendwie von A nach B, sich unterwegs in der Mittagssonne unter einen Baum legt und einschläft. Allerdings, er schläft mit offenen Augen, heißt es. Und dann erfasst diesen Zarathustra ein merkwürdiges Gefühl. Zitat: Still, still, war die Welt nicht eben vollkommen? Was geschieht mir doch? Der Schläfer oder Tagträumer spürt die Mittagsgeräusche um sich herum und dann ziehen ihm Gedanken durch den Sinn in diesen Schlaf mit offenen Augen, die mit dem Glück zu tun haben. Zitat: Zum Glücke, wie wenig genügt schon zum Glücke? So sprach ich einst und dünkte mich klug. Das sagt sich der Zarathustra dann, während er da liegt. Aber es war eine Lästerung. Das lernte ich nun. Kluge Narren reden besser. Das Wenigste gerade, das Leiseste, Leichteste, einer Eidechse rascheln, ein Hauch, ein Husch, ein Augenblick. Wenig macht die Art des besten Glücks. Still, was geschah mir? Horch, flog die Zeit wohl davon? Falle ich nicht? Fiel ich nicht? Horch, in einen Brunnen der Ewigkeit? Ende des Zitats. Also wieder dieses Motiv, das Kleine, das Leichteste, das Unauffälligste. Aber dann umspielt die Szene außerdem die Tatsache, dass man das Geschehene weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit reflexiv begrifflich fassen kann, durch die Verwendung dieser Worte wie beispielsweise horchen. Es bleibt weniger ein Denken, ein sozusagen Erfassen der Gegenwart in Reflexionsbewegungen, als ein Träumen, eine Art ziemlich unsystematischer Passage in dieser ja, so assoziativen Form. Und das ist eine Passage, die dann auch wieder recht sacht, also nicht abrupt, auch nicht mit Ergebnissen endet. Ich zitiere mal das Ende dieses Stücks. Also es hatte geheißen, fiel ich nicht, horch, in den Brunnen der Ewigkeit. Still, heißt es im Text dann. Und hier dehnte sich Zarathustra und fühlte, dass er schlafe. Auf, sprach er zu sich selbst, du Schläfer, du Mittagsschläfer, wohl an, wohl auf, ihr alten Beine. Zeit ist's und über Zeit, manch gut Stück Weg bleibt euch noch zurück. Nun schläft ihr euch aus, wie lange noch? Eine halbe Ewigkeit. Wohl an, wohl auf nun, mein altes Herz, wie lange erst darfst du nach solchem Schlaf dich auswachen? Ja, Ende des Zitats. Sie merken schon, vollkommen dichterisch formuliert, ist gar nicht so einfach, da den philosophischen Gedanken rauszusortieren. Aber ich denke, man hört es vielleicht raus, in dieser Passage haben wir weniger eine simple These über Ewigkeit des Moments vor uns, obwohl dieses Stichwort Ewigkeit ja einmal fällt. Fiel ich nicht in den Brunnen der Ewigkeit als Frage? Also es ist keine simple These über die Ewigkeit des Moments oder über die Mystik des glücklichen Augenblicks. So etwas gibt es ja in jedem besseren Lebensweisheitsratgeber, also lass es fließen, der Augenblick macht glücklich, sowas in dieser Art. Das ist nicht gemeint, wir haben hier lauter Frageformen vor uns und eigentümliche, so eine Art Monolog, in dem eigentlich nichts greifbar herauskommt. Nietzsche formuliert in dieser Passage vielmehr vielleicht eine These über den prekären, den man könnte sagen, schwebenden, eigentlich nicht auflösbaren Status der Erfahrbarkeit von Zeit und gerade der Erfahrbarkeit von Zeit im Augenblick. Einer Zeit, die wir nämlich noch einmal ablösbar, wie wir sie ordnen, versprachlichen oder messen, jeweils immer nur als innere Gliederung, sozusagen im Geäder des schieren Vollzugs, des schieren Verlaufs unserer Erfahrung erleben können, und eigentlich nur kommentieren können, indem wir sozusagen mit ihr mitgehen. Es gibt einen, könnte man sagen, elementaren Aspekt von Hingabe, einen Aspekt des sich Überlieferns oder sich ausliefern Könnens in unsere Zeiterfahrung hinein. Eine Art aktiver Passivität, die mit unserem Ausgeliefertsein an Zeit an eine Zeit, die ja im Prinzip, das weiß jeder, wir nicht anhalten können, auch nicht in einem solchen Moment. Also in dieser Mittagsszene ist ja auch, ich kann das gleich nochmal vorlesen, aber ist klar deutlich, dass Nietzsche an keinem Punkt jetzt sozusagen nahelegt, die Zeit würde wirklich stillstehen. Es geht so irgendwie weiter. Wir bleiben dem ausgeliefert. Aber man kann in einer bestimmten Haltung von aktiver Passivität, nenne ich das mal, vielleicht doch auf geheimnisvolle Weise positiv mit diesem Verlauf im Sinne einer Kraft, die man hat, sich dem zu überlassen, korrespondieren. Ja, überlassen ist auch schon wieder so ein verfängliches Wort, also zieh zurück. Wir sind, könnte man sagen, jetzt in Ansehung zum Beispiel dieser Passage. Wir sind Zeitwesen, nicht etwa als Wesen, die sich bewegen in einer newtonsch-kantischen Containerzeit oder in der subjektiven Objektivität einer Prozesszeit des Geistes, sondern wir sind Zeitwesen, weil wir auf eine etwas unbestimmte Weise zur Zeit sind, so wie wir sie uns nehmen oder so wie wir sie sozusagen in der Erfahrung mitlaufend wahrzunehmen vermögen. Wir sind zur Zeit im Sinne von zu ihr hin. Wir sind, indem wir ihr eine eigene Richtung oder Spur oder ihr einen eigenen, einer an unsere Erfahrung unmittelbar gebundenen, singulären Wert geben. Zur Logik der Zeit, das ist aus dieser kurzen Passage da, aus diesem assoziativen Sätzchen über das, aus dieser Passage mittags, auch sozusagen herauszulesen, zur Logik der Zeit gehört eine Logik des Singulären, die vielleicht nie bisher in der wissenschaftlichen Tradition radikal genug gedacht worden ist. Also so singulär, dass es eigentlich wenig Sinn macht, überhaupt einen Moment mit dem anderen in irgendeinen seriellen Zusammenhang zu bringen. Wenn überhaupt, dann ist es allenfalls bei den frühen Griechen gedacht worden. Sie erinnern sich an Heraklit im letzten Semester. Also eine Zeitlogik, die zugleich radikal die Frage nach dem Singulären, nach der Singularität jedes einzelnen Zeitmoments bejahen kann. Jeder Augenblick ist wertgleich im Werden, das war das Zitat. Diese Einsicht wird nun vor dem Hintergrund dieses Denkens des Augenblicks oder des Moments auch noch zu einem Art Sprungbrett, der Nietzsche radikalisiert, diesen Gedanken von der Wertgleichheit und Singularität aller Augenblicke durch einen weiteren Gedanken, der auch das schlichte Carpe Diem, also diese einfache Logik, nutze den Tag, genieße den Moment oder dergleichen, wie auch diesen tagträumerischen Vorbeigang des mittäglichen Augenblicks bei Zarathustra noch einmal auf krasse Weise überbietet und durchkreuzt. Also, das eben geschilderte, diese Beschaffenheit der Erfahrungszeit, nochmal Sprungbrett für einen weiteren Gedanken. Nietzsche bringt nämlich das Problem der virtuellen Vielfalt an Lebenszeiterfahrung und im Übrigen auch das darin inbegriffene Problem des Todes mit der Perspektive des Willens zur Macht zusammen. Von Macht war jetzt eben in dieser glücklichen Augenblickspassage noch gar nicht die Rede. Er tut dies in Form eines Gleichnisses. Dieses ist berühmt geworden, denn es stellt nichts weniger in Frage als alle bisher, auch im Rahmen dieser Vorlesung, bisher diskutierten und von uns allen in unserem Glauben an Tod, Sterben und Geschichte normalerweise zugrunde gelegten Zeitbegriffe. Also dieses Gleichnis hat sozusagen einen singulären Stellenwert im 19. Jahrhundert, aber wahrscheinlich auch überhaupt in der Geschichte der europäischen Philosophie. Nietzsches Figur Zarathustra irrt unruhig umher. So wird es erzählt in dem Kapitel Vom Gesicht und Rätsel in diesem Buch. Hängt nicht alles mit allem zusammen, grübelt Zarathustra. Zitat: Muss auch dieser Torweg nicht schon da gewesen sein? Und sind nicht solchermaßen fest alle Dinge verknotet, dass dieser Augenblick alle kommenden Augenblicke nach sich zieht? Also sich selber noch? Wenn alles mit allem verknotet ist, zieht nicht der Augenblick jetzt letztlich auch sich selbst noch wieder nach sich? In diesem Kapitelchen hat dann Zarathustra, wieder so eine Art halbwirklicher Schlüsselszene, keinen Tagtraum, jetzt wie in dieser Abteilung mittags, so, aber er hat ein Gesicht, wie Nietzsche das nennt. Er sieht nämlich einen Hirten, dem im Schlaf, eine schwarze Schlange in den Hals kriecht, die sich dort dann festbeißt. Der Mann wacht auf und windet sich in Todesangst und Ekel. Zarathustra sieht die Szene, rennt hin, zerrt an dem Tier, aber vergeblich. Und so schreit er dem Mann schließlich reflexhaft zu, beißt zu. Zitat: Der Hirte aber biss, wie mein Schrei ihm riet. Er biss mit gutem Bissen. Weit weg spie er den Kopf der Schlange und sprang empor. Nicht mehr Hirt, nicht mehr Mensch, ein Verwandelter, ein Umleuchteter, welcher lachte. Ich hörte ein Lachen, das keines Menschen Lachen war. Ende dieser Stelle. Die Schlange, so deutet Nietzsche das von ihm selbst hier entfaltete Bilderrätsel, das sei der schwärzeste, der schwerste Gedanke, der den Menschen überhaupt befallen kann. Dieser schwerste Gedanke sei gar nicht etwa, wie man vielleicht glauben könnte, der Gedanke an das absolute Ende, der Gedanke an das Ende aller Zeiten, der Gedanke an den Tod, sondern der schwerste Gedanke sei im Grunde, dass alles, schlicht alles und vor allem alles Erbärmliche und Elende des Menschen, unseres konkreten, erfahrenen Lebens, auf unabsehbare Male wiederkehren wird. Ewige Wiederkunft desgleichen heißt dieses Motiv. Dieser Gedanke kriecht einem sozusagen in den Hals, dieser schwerste Gedanke. Und ihm muss man sich stellen. Nicht allein der Frage nach der Endlichkeit, der Frage nach der Vergänglichkeit der Zeit etc., sondern eben der Frage nach der Möglichkeit, möglicherweise Wiederkunft, weil alles mit allem zusammenhängt. Und diesen Wiederkehrgedanken als den eigentlich schwersten Gedanken kann man im Grunde nicht bekämpfen. Man kann ihn auch gedanklich sozusagen nicht weiter bearbeiten, sondern man muss ihn annehmen. Man muss ihm gleich an den Kopf abbeißen. Damit haben Sie Nietzsches Botschaft und sie ist einerseits eine Zeittheorie. Es heißt nämlich, mit der Linearität und Endlichkeit der Zeit, also mit der Annahme der Linearität und Endlichkeit der Zeit, verkennen wir möglicherweise eine viel tiefer liegende, an unser eigenes Leben gebundene Schicksalhaftigkeit der Zeit in dieser Welt der verschiedenen, des Anscheins. Die Zeit ist also sozusagen verkannt, wenn wir sie als Ordnung mit Anfang und Ende oder als Ordnung, in der wenigstens wir irgendwann unser Ende finden, rekonstruieren. Das sind auch nur tröstliche Wahrheiten. Also insofern eine Zeittheorie. Andererseits ist die Nietzsche'sche Theorie aber auch gemeint als eine Art existenzieller, nicht nur Gedankenprobe, sondern tatsächlich eine Probe auf eine Art zu leben. In der Frage nach der Zeit steckt sozusagen die größte aller Mutproben. Der Verzicht nämlich auf alle Werte, die unser Leben prägen oder prägen könnten. Noch das vermeintlich Große, das für uns selbst Wichtige, von irgendetwas Singulärem, wird unter dieser Annahme einer ewigen Wiederkehr desgleichen klein und gänzlich sinnlos. Nicht an dieses Marterholz war ich geheftet, dass ich weiß, der Mensch ist böse, sagt Zarathustra, sondern ich schrie, wie noch niemand geschrien hat, ach, dass sein Bösestes so gar klein ist. Ach, dass sein Bestes so gar klein ist. Der große Überdruss am Menschen, der würgte mich und war mir in den Schlund gekrochen. Und was der Wahrsager wahrsagte, alles ist gleich, es lohnt sich nichts, Wissen wirkt. Sie sehen also, diese Gedankenprobeseite dieser anderen Art, die Zeit zu nehmen, läuft darauf hinaus, mit dieser Frage nach der Scheinhaftigkeit aller Werte sozusagen existenziell ernst zu machen. Mit dieser Überlegung, jenseits der Todesangst und einer auf den Tod fixierten Zeitstruktur, taucht dann eine neue und nicht weniger unheimliche Aufgabe auf, als die Aufgabe, sich der Tatsache des eigenen Todes zu stellen. Die Zeit, das wäre die Forderung Nietzsches, ist etwas, das man ertragen muss unter dem Vorzeichen einer Vorstellung des Lebens ohne Tod. Jeder Moment mag damit einen Kampf des Willens zur Macht verkörpern, aber er hätte in seiner zeitlichen Nichtzeitlichkeit noch nicht einmal mehr eine ernstzunehmende Zielperspektive als Moment in unserem eigenen sozusagen Lebenshorizont. Und er wollte, obwohl es sich so ist, sich so verhält, dennoch eben, denken Sie an die Passagen zum Augenblick, jeweils als Moment authentisch gelebt und gekämpft sein. Also sinnlos, aber authentisch gelebt, durchlebt, erfahren. Auf diese Weise steckt sowohl eine Zeittheorie als auch eine Zeitethik in diesem sprechenden Bild vom Biss und Ausspucken dieses Schlangenkopfes oder der Schlange. Man soll zu Nietzsche den schwersten Gedanken annehmen und man soll seiner ungeheuerlichen Last durch die Art und Weise gerecht werden, wie man lebt, nämlich angstlos, aber auch ohne an etwas anderes, jenseitiges, übergeordnetes oder unkörperliches, metaphysisches zu glauben. Wer das dann kann, kommt vielleicht wie der Hirte in ein Jenseits von Resignation, von Verzweiflung, von Grübeln und könnte in dieser Lage das tun, was dieser Hirte tut, lachen. Nietzsche legt diese seltsame, man könnte sagen, dieses Ethos des erlöschenden Todes und der Unsterblichkeit, also Unsterblichkeit ist in einem überhaupt nicht irgendwie beruhigenden, positiven Sinne, seiner Figur Zarathustra ausdrücklich in den Mund. Ich zitiere nochmal. Nun sterbe und schwinde ich, würdest du sprechen, und im Nu bin ich ein Nichts. Die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, in die ich verschlungen bin. Der wird mich wieder schaffen. Ich komme wieder zu diesem gleichen und selbigen Leben, im Größten und auch im Kleinsten. Gerade zu diesem Zitat noch eine Schlussbemerkung. Es ist wichtig, diese These von der ewigen Wiederkunft nicht, wie man jetzt vielleicht mit dieser Schlusspassage, er wird mich wieder schaffen, der wird mich wieder schaffen und so weiter, so sich vorstellen könnte. Es ist wichtig, die nicht als kosmologische Aussage über eine irgendwie objektive oder absolute Kreisförmigkeit der Zeit zu verstehen. Auch wenn es schlechte Sekundärliteratur zu Nietzsche gibt, die genau das behauptet. Nämlich Nietzsche habe so quasi wie im Spiel indischer Wiedergeburtslehren die Theorie eines zirkulären Charakters der Zeit formuliert. Ich denke, solche Deutungen sind eindeutig falsch. Sie verfehlen die ganze Ebene, um die es geht. Denn Nietzsche will keine Aussagen machen, jetzt mit Blumenberg gesprochen, über den Kosmos, über die Weltzeit, über irgendeine Zeitnatur dort draußen, die dann irgendwie dafür sorgt, dass wir wiedergeboren werden oder sowas. Es geht auf der anderen Seite auch nicht nur um bloß subjektive Zeitmaße vor dem Hintergrund einer unverändert vorhandenen objektiven Zeit nach kantischem oder newtonschem Muster. Davon spricht Nietzsche auch nicht. Denn es geht also nicht darum, dass er sagen würde, naja, wir haben dann das Gefühl. Es geht nur darum, dass wir uns vorstellen, wir würden, also die ewige Wiederkunft würde sozusagen jeden Moment immer wieder neu auch wiederkehren lassen. In Wirklichkeit wissen wir ja, es verhält sich anders. Auch das ist nicht der Fall. Die Wirklichkeit der objektiv genannten Zeit wird aus der Perspektive der ewigen Wiederkunft vielmehr endgültig relativiert und endgültig kassiert, kann man sagen. Nietzsches Wirklichkeit ist nicht bloß subjektiv, sondern sie reicht sozusagen bis zu den Sternen. In diesem Sinne ist sie sozusagen allgemein, die Theorie Nietzsches. Aber sie ist nicht kosmologisch. Was er schon eher tut, er überführt die Frage nach der Zeit mit diesem Motiv der ewigen Wiederkunft als Aufgabe gedacht, als Herausforderung, als Machtprobe in ein Gebiet, das in der Nähe dessen liegt, was wir Ethik nennen könnten. Also Zeitethik, hatte ich ja schon gesagt. Die ewige Wiederkunft, der schwerste Gedanke in dieser Aufgabenstellungsform, hat seinen Ort in einem eigentümlichen und eigentlich von Nietzsche neu erfundenen oder neu formulierten Zwischenreich zwischen einer Zeitlogik mit präzisen Aspekten, die der Zeit zugeschrieben werden, Singularität des Moments, Momenthaftigkeit der Zeit, Vorrang des Werdens, also einer Zeitlogik, einer Theorie über das So-Sein der Zeit, in dem Sinne, dass sie Erfahrungszeit ist, erfahren werden muss, denken Sie an diese kleine Passage aus Mittags. Und als drittes Moment einer Ethik. Zeitlogik, Theorie über das, über die Erfahrbarkeit von Zeit und eine Ethik. Oder vielleicht auch, das Wort Ethik ist ja im Zusammenhang mit Nietzsche vielleicht erklärungsbedürftig, eher eine Art von Amoral, aber sozusagen pathetisch als Lebenshaltung proklamierten Amoral. Die Zeit wird nicht subjektiviert. Es ist also keine Ethik, die sozusagen darauf hinausliefe, sich irgendwie vorzustellen, so sei es. Und sie wird auch nicht ganz in den Innenraum des Subjekts verlagert, aber sie wird in Ansehung einer spezifischen neuen Theorie der Wirklichkeit in diesem sozusagen Zusammenspiel des Scheins transformiert in eine Frage der Haltung. Also die Zeitethik wäre vielleicht eher so etwas wie eine zeitphilosophische Haltungsfrage, die durch diesen Gedanken der ewigen Wiederkunft gestellt wird, als Frage oder als Aufgabe mit diesem Pathos des schwersten Gedankens und der Suggestion, wir würden uns es sozusagen zu leicht machen philosophisch, wenn wir den außer Acht lassen, wenn wir uns den nicht zumuten, und zwar jenseits der rein logischen Operation, die nötig ist, um den zu verstehen, tatsächlich sozusagen als existenzielle Herausforderung, dass man so leben können muss, als dass, also in einer Haltung, die diese schlimmste und schwierigste aller Möglichkeiten radikal bejaht. Ja, sollte ich jetzt zum Schluss noch nennen, wen oder was ich weggelassen habe, dann würde ich die schon mal kurz genannten Namen nennen. Schopenhauer insbesondere, dessen Vorstellung von der Zeit und von der Wirklichkeit als Willensaufgabe Nietzsche durchaus angeregt hat. Also Schopenhauer war für Nietzsche eine anregende Figur, auch wenn Schopenhauer gerade was die Kosmologie angeht, sozusagen eine ganz andere Schlagseite hat als Nietzsche, der sozusagen viel konsequenter die relativistischen Überlegungen, die ich jetzt versucht habe zu skizzieren, ja, als letzte Auskunft bietet und das nicht nochmal irgendwie rückbindet an endgültige Metaphysiken. Schopenhauers Philosophie pflegt im Gegensatz zu Nietzsche gerade in Sachen Zeit und Lebenszeit eine im Ganzen einfältigere, nämlich letztlich auch am Vorbild der Religion geschulte kosmologische Perspektive. Ja, zu Schopenhauer was zu sagen ist kein Raum, ebenso wenig zu dem für meine Begriffe eigentlich noch interessanteren Autor, der wahrscheinlich mal eine eigene Veranstaltung auch wert wäre. Ich nenne nur den Namen nochmal, Søren Kierkegaard, der im Prinzip auch in Zwiesprache mit religiösen oder religionsphilosophischen Fragen arbeitet, aber auch als Philosoph gelesen, extrem interessante Überlegungen und Auskünfte, übrigens auch gerade zum Problem des Augenblicks bietet. Wie gesagt, nur Indiz dafür, was weggelassen wurde. Jetzt haben wir auch wieder nur noch die berühmten 5 Minuten, wenn es noch Fragen gibt.
Ja, Sie haben jetzt eben gerade Schopenhauer erwähnt. Schopenhauer geht ja von der Kantschen Philosophie aus und er sagt ja ausdrücklich, dass er die transzendentale Ästhetik voll anerkennt. Damit müsste er eigentlich auch sozusagen die Kantsche Vorstellung der Zeit als eine fundamentale Anschauung.
Das ist auch der Fall. Also bei Schopenhauer, wenn ich gesagt habe, so ein bisschen überpointiert, Nietzsches Wirklichkeit reicht bis zu den Sternen. Bei Schopenhauer treffen wir dort immer noch die Subjekt-Objekt-Differenz. Also wir haben in gewisser Weise modifiziert, also die Frage des Willens spielt eine viel dramatischere, also die existenzielle Perspektive spielt eine dramatischere Rolle, als das bei Kant der Fall ist. Aber wir haben bei Schopenhauer genau das, sozusagen den Hintergrund einer, was die objektive Verfasstheit der Welt angeht, nicht aus den Angeln gehobenen kantischen Philosophie und letztlich damit auch natürlich so eine Art Duldungsverhältnis wechselseitig zu dem, was an naturwissenschaftlichen Raumzeitannahmen mitspricht, sowohl bei Kant als auch später. Schopenhauer entfaltet dann die Perspektive, die für das Subjekt interessant ist, vor diesem Hintergrund. Allerdings wird die, ist sozusagen die eigentliche Bühne der schopenhauerischen Fantasie. Fantasie, Philosophie, sorry. Ich weiß nicht, ob das jetzt was verrät, dieser Versprecher. Also, für Schopenhauer ist die Frage nach der objektiven Verfasstheit eine, die nur interessant ist im Lichte der Frage, die ich selbst sozusagen vor diesem Hintergrund als Lebensfrage mir stellen muss. Aber im Prinzip haben Sie recht. Also da haben wir den Kant noch viel stärker mit im Spiel. Und das fegt Nietzsche alles vom Tisch. Keine Fragen? Dann bis zum nächsten Mal.